guten Morgen, jetzt darf ich starten. Ich bin ganz aufgeregt und deswegen ist es total schön, bei so einem Gottesdienst mit den ganzen Teenies hier vorne zu stehen. Dann kann ich es immer auf die Teenies schieben. Die sind ja auch aufgeregt, aber ich glaube, die sind gar nicht so aufgeregt. Es ist schön, euch zu sehen und ich freue mich, dass wir zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Wir erzählen euch von der Apostelgeschichte. Wir hören quasi mit euch gemeinsam unser Teenie-Kreisjahr auf, die letzten 3 Jahre. Vielleicht hängt es den Teenies aus den Ohren. Wir haben über die Apostelgeschichte gesprochen. Und das, was ihr gerade gesehen habt in dem Anspiel, ist das Ende der Apostelgeschichte. Das war quasi unser letzter Teenie-Kreis. Das wissen die auch noch gar nicht. Das war die letzte Geschichte, die in der Apostelgeschichte erzählt wird. Paulus ist in Rom im Hausarrest, in Gefangenschaft. Und jetzt gehe ich ganz nach vorne und erzähle euch nochmal alle 3 Jahre. Es fängt nämlich so an, dass die Apostelgeschichte, die beginnt damit, dass Lukas, hier vorne stand immer Lukas, der Erzähler, das war Lukas, ein Freund von Paulus, der hat ihn begleitet, der hat alles aufgeschrieben und er beginnt dieses Buch in der Bibel, die Apostelgeschichte, damit, dass Jesus, der auferstandene Christus, in den Himmel aufsteigt, zu seinem Vater seinen Thron besteigt, an der rechten Seite Gottes und als König eingesetzt wird über die ganze Welt. Das ist heute unser Ausgangspunkt. Darum geht es heute. So fangen wir heute an. Jesus lebt. Jesus sitzt an der rechten Seite Gottes als König. Er ist dort eingesetzt als König. Er ist da. Darum geht es. Das beschreibt Lukas in der Apostelgeschichte. Und darum geht es heute Morgen. Jesus lebt. Jesus ist jetzt da. Und das ist die Grundlage, auf der alles steht. Auch das, was jetzt kommt. Auch unser Leben. Jesus lebt. Das ist der Ausgangspunkt. Lukas beschreibt in der Apostelgeschichte, was Jesus tut, nachdem er im Himmel auf den Thron gegangen ist, nachdem er seinen Platz eingenommen hat, als auferstandener Messias und König. Und das, was da beginnt, was Lukas anfängt zu beschreiben, was Jesus jetzt tut, wo er König ist, davon wollen wir euch jetzt erzählen. Das ist das, wie es jetzt weitergeht. Das geht so los, dass Jesus seinen Heiligen Geist verspricht. Ja, deswegen feiern wir Pfingsten, weil Jesus sein Versprechen gehalten hat. Jesus sagt, ich will euch hier nicht alleine zurücklassen. Das sagt er zu seinen Freunden. Ich lebe und ich will bei euch sein. Ich will euch nahe sein. Und deswegen sendet Jesus zu Pfingsten seinen Geist. Das heißt, er kommt persönlich in seinem Geist zu den Menschen, die ihn reinlassen in ihr Leben und ist da und lebt dort weiter und handelt dort weiter. Das beschreibt Lukas. Jesus tritt durch seinen Geist auf Menschen zu und sagt, ich will mit dir zusammen sein, ich will mit dir leben, ich möchte in deinem Leben sein und ich möchte dir die Kraft geben, dass du davon erzählst, wer ich bin und dass du bezeugst, dass ich lebe. Und genau das geschieht im Leben von Paulus, davon möchte ich euch erzählen. Er ist einer dieser Menschen, nur einer, von dem in der Apostelgeschichte erzählt wird. Von dem könnte ich auch erzählen. Lukas ist aber so bescheiden, dass er immer aufschreibt, was Paulus erlebt hat. Aber das, was Lukas erlebt, ist genau das Gleiche. Ich erzähle euch von Paulus. Jesus tritt in seinem Geist auf Paulus zu, geht in sein Leben hinein und sagt, ich möchte mit dir zusammen sein. Und er befähigt Paulus, von ihm zu erzählen und ihn zu bezeugen. Und damit wird das Leben von Paulus, was ich den Teenies erzählt habe, die letzten 3 Jahre, ein einziges Zeugnis davon, dass Jesus lebt, mit einer unglaublichen Wirkung. Ja? Jesus lebt, er ist da und das Leben von Paulus bezeugt das. Und ich finde es beeindruckend, wie wirkungsvoll das Leben von Paulus wird. Ja? Also wir reden jetzt heute immer noch davon. Es hat eine unglaubliche Wirkung, einfach nur, dass Jesus auf einen Menschen zutritt in seinem Geist und sagt, jetzt bin ich in deinem Leben und jetzt möchte ich dein Leben gestalten. Ich möchte was aus deinem Leben machen. Andere Menschen dürfen mich in deinem Leben sehen. Andere Menschen dürfen erkennen, dass ich lebe, dass ich da bin. Und diese Wirkung, diese Kraft im Paulus Leben, die zieht sich durch die ganze Apostelgeschichte. Und ich habe gemerkt, als ich den Teenie-Kreis vorbereitet habe, in den letzten Monaten, wir machen das immer alle 2 Wochen, immer wenn ich mir so einen Text anschaue in der Apostelgeschichte und gucke, was Paulus mit Jesus erlebt hat, dann werde ich angesprochen. Also diese Wirkung, die Jesus in das Leben von Paulus legt, berührt mich Und dann kann ich im Teenie-Kreis wieder davon erzählen. Diese Wirkung berührt mich und jetzt erzähle ich hier im Gottesdienst. Also das, was Jesus da tut in dem Leben von Paulus, hat eine Schlagkraft, die bis jetzt reicht. Heute rede ich davon und heute ist immer noch Wirkung. Paulus durfte bezeugen, dass Jesus lebt. Man hat es gemerkt in seinem Leben. Ich fange kurz vorne an. Ich fange nicht ganz kurz vorne an, sonst lauft ihr mir alle weg. Das Spannende ist, jetzt könnte ich diese ganzen Highlights erzählen, wo Gott jetzt ganz tolle Sachen gemacht hat, wie zu Pfingsten, das war bevor Paulus zum Glauben gekommen ist, wo ganz viele Leute auf einmal zum Glauben gekommen sind. Das Spannende ist, dass Jesus in seinem Geist in ein ganz normales Menschenleben geht, in ein Leben so wie deines und meines, ein ganz einfaches Menschenleben. Jesus tritt da herein und Paulus lässt es zu und dann sorgt Jesus dafür, durch seinen Geist, dass alle Ereignisse in dem Leben von Paulus dazu führen, dass Menschen Gott erkennen, auch die ganz schwierigen Ereignisse, also die, wo es nicht so gut läuft und wo man denkt, Gott, was machst du hier eigentlich? Das läuft so voll daneben. Ja? Es fängt damit an, dass Paulus immer wieder in Gefangenschaft gerät. Ja? Er soll ja eigentlich nach draußen und den Leuten in anderen Orten und überall da in der bekannten Welt von Jesus erzählen und er sitzt ständig im Gefängnis. Es läuft irgendwie voll dagegen, aber Jesus sorgt dafür, dass auch die schwierigen Ereignisse in diesem Leben von Paulus dazu dienen, dass Gott groß gemacht wird. Ja? Eine ganz große Wirkung hat es, dass Paulus in der Gefangenschaftszeit zum Beispiel die Zeit bekommt, seine ganzen Briefe zu schreiben. Das, was wir im Neuen Testament lesen, die Briefe an die Galater, die Briefe an die Epheser, die Briefe an Titus, seinen engen Vertrauten, den er wie einen Sohn sieht. Ja? Nee, Timotheus, Titus auch, aber Timotheus sieht er wie einen Sohn. Also diese Briefe, die er geschrieben hat in der Gefangenschaft, die haben eine noch viel größere Wirkung als das, was er in seinem Leben hätte sagen können, weil es reicht über seinen Tod hinaus. Wir lesen immer noch davon. Ja? Das hat die Gefangenschaft bewirkt. Er hatte Zeit, um Briefe zu schreiben. Und dann habe ich den Teenies ziemlich am Ende von einem Sturm erzählt, in den er gerät. 14 Tage lang sind die in völliger Orientierungslosigkeit auf offener See, wissen nicht, wo oben und unten ist. Da steht in der Bibel, die wissen nicht mal, ob Tag oder Nacht ist. Aber dieses Ereignis führt dazu, dass Paulus Jesus noch mal ganz tief erkennen darf. Paulus erlebt, wie Jesus in dieser schwierigen Situation zu ihm aufs Schiff kommt und er erkennt, dass Jesus wirklich trägt, dass er wirklich da ist. Er tröstet ihn, er gibt ihm Hoffnung und nimmt ihm die Angst weg. Also es ist wieder eine schwierige Situation, die Jesus so gestaltet, dass was Gutes draus wird. Mit der Konsequenz, dass der Hauptmann, der für Paulus verantwortlich ist in der Situation, Julius heißt der Hauptmann, sein Leben festmacht an dem, was Paulus sagt. Der merkt nämlich in diesen 2 Wochen auf dem Schiff, alles, wo ich mein Leben draufgesetzt habe, trägt überhaupt nicht. Es hält nicht. Es ist alles verloren. Alles, wo ich stehe, alle meine Kraft, alle meine Leistung ist verloren. Kann ich nichts mitnehmen. Mein Geld, alles, was ich mir erarbeitet habe als Hauptmann an Ansehen und Anerkennung, geht alles unter. Und da steht dieser Paulus als Gefangener und hat Hoffnung und hat keine Angst und sagt, Leute, esst doch was. Wir kommen da schon an eine Insel an. Gott hat es mir gesagt. Ja? Und durch das Zeugnis in dieser schwierigen Situation kommt jemand wie Julius, ein römischer Hauptmann, weiß nichts von Gott zum Glauben an Jesus, weil er sich festmacht an der Hoffnung, die Paulus hat. Ja? Es ist wieder eine schwierige Situation, die Jesus nimmt und gestaltet und mit Wirkung und Bedeutung füllt. Und dann, jetzt bin ich am Ende beim Hausarrest in Rom, jetzt ist die Predigt gleich vorbei. Jetzt bin ich im Hausarrest in Rom, wieder eine schwierige Situation. Paulus darf sich nicht frei bewegen, er darf aber in der eigenen Wohnung wohnen. In der Bibel steht 2 Jahre lang und das haben wir euch vorgespielt. Er darf einfach Besuch empfangen. Er darf, Leute kommen zu ihm, er muss gar nicht mehr auf Reise gehen, die Leute kommen zu ihm und er ist auch geschützt. Vorher war sein Leben oft bedroht, jetzt steht immer ein Soldat neben ihm. Ja? Also Paulus darf zu Hause von Jesus erzählen und dort in Rom, vor der Nase des Cäsars in Rom, darf der von Jesus erzählen. Ja? Da endet die Apostelgeschichte, jetzt mache ich was für die Teenies. Ich erzähle euch kurz, wie es weitergeht. Paulus kommt nochmal frei. Ich weiß nicht, wie lange. Irgendwann später kommt er nochmal in Gefangenschaft, aber er darf nach diesen 2 Jahren, wo die Apostelgeschichte aufhört, nach diesen 2 Jahren darf er nochmal Freunde besuchen. Er kann nochmal in Gemeinden reisen, dort in der Nähe von Rom, im Umkreis von Rom. und weiter von Jesus erzählen. Er kommt später nochmal in Gefangenschaft. Und spannend für die Teenies ist auch, dass Lukas bis zum Ende an seiner Seite bleibt. Ja? Er bleibt an seiner Seite, stellt sich freiwillig mit in diese Gefangenschaft herein. Und da ist wieder, jetzt bin ich wieder bei meinem Predigtthema, Lukas legt auch sein Leben in die Hand von Jesus und Jesus nimmt dieses Leben und macht eine ganz große Wirkung draus. Nur die Haltung, die er einnimmt und sagt, ich stelle mich zu dir, ich bleibe. Und ich schreibe auf, was du mit Jesus erlebst. Es geht gar nicht um mich, ich schreibe auf, was du erlebst. Und das hat Wirkung. Jesus nimmt es und macht Wirkung draus. Ich würde sagen, und das sage ich jetzt den 6 Teenies, die wir heute segnen wollen, dieses Leben, was Paulus gelebt hat, hat eine unglaubliche Wirkung gehabt und ich denke, es war ein erfülltes Leben und dieses Leben wünsche ich euch. Und jetzt werde ich euch erklären, wie wir dieses Leben leben können, wie wir so ein Leben, so ein wirkungsvolles Leben geschenkt bekommen können. Und dazu habe ich ein weißes Blatt Papier mitgebracht. Ganz weiß steht nichts drauf. Jetzt muss ich der Gemeinde noch erzählen, bevor wir diesen Gottesdienst vorbereitet haben, hat jeder der Teenies eine Aufgabe bekommen. Die haben jeder die Aufgabe bekommen, irgendein beliebiges Blatt Papier zu gestalten. Es durfte bunt sein, es durfte bemalt werden, es durfte beklebt werden, alles Mögliche. Durften die Teenies mit einem Blatt Papier machen, um es zu gestalten und auszudrücken, was ihnen Gott bedeutet. Und jetzt zurück zu diesem weißen Blatt Papier. Ja, ihr müsst noch einen Moment warten, ihr seid noch nicht dran, jetzt habe ich euch heiß gemacht. Ihr müsst eure Sachen noch liegen lassen. Wir fangen mit diesem weißen Blatt Papier an und dieses weiße Blatt Papier symbolisiert unser Leben. Und jetzt geht es um jeden von uns. Ja. Jedem von uns schenkt Gott am Anfang ein Leben, ein ganz neues weißes Blatt Papier, das wir gestalten dürfen. Es ist wie ein unbeschriebenes Blatt unser Leben und jeder von uns hat eines. Und das gibt er uns in die Hand und am Anfang ist es ganz neu, ganz weiß, ganz gut, ganz sauber. Ich möchte euch einen Bibelvers vorlesen. Könnt ihr mich verstehen? Okay. Ich lese euch mal einen Bibelvers vor, was Gott sich dabei denkt, als er uns unser Leben gibt. Das steht nämlich ganz am Anfang in der Bibel. Ich muss mal so machen, dann hört ihr mich besser. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Gott hat so viel Liebe in sich selbst, dass er aus dieser Liebe heraus, aus dieser Liebe, die Gott hat, zu sich selbst, in sich selbst, Frucht entsteht. Also es ist eine Liebe, die sich ausbreitet, die mehr wird, die auf was zielt, da entsteht neues Leben. Gott schafft aus seiner Liebe heraus neues Leben und bildet sich selbst in diesem neuen Leben ab und sagt, sehr gut. Ja, und jetzt rede ich gerade von dir. Gott hat so viel Liebe, dass er dich schafft, dass er dich will, dass er sich abbilden möchte in deinem Leben, dass er Beziehung mit dir möchte, dass er dich sucht, dass er alles, was er an Liebe hat, auf dich legen darf. Ja? So fängt Gott an, so fängt dein Leben an. Das ist die Grundlage, das ist dieses weiße Blatt Papier, das ist die Geschichte, wie Gott startet. Ja, ja und dann kommt die Geschichte mit dem Sündenfall. Das kennt ihr wahrscheinlich alle. Gott hat uns in dieser Liebe, in dieser Zugewandtheit, in diesem ganz weißen, ungebrochenen, in dieser Beziehung zu ihm geschaffen, als sein Gegenüber, um sich abzubilden, sein Wesen, Ebenbildlichkeit in dir. Und dann geschieht etwas, was wir Menschen nicht mehr reparieren können beim Sündenfall. Es geht völlig kaputt. Es zerreißt und wir haben nicht mehr in der Hand, es so zu reparieren, dass es wieder ordentlich und weiß aussieht. Das passiert im Sündenfall, weil die Menschen sich nicht mehr in der Gegenwart Gottes befinden. Sie wenden sich von ihm ab, sie schauen woanders hin, sie schauen nicht mehr in Gottes Gesicht, sie gehen aus seiner Gegenwart, aus dem Gegenüber mit Gott hinaus und dann geht etwas zutiefst kaputt. Ich glaube, dass es Gottes Herz zerreißt und es hat unser Herz zerrissen. Unser Leben ist kaputt und wir kriegen diesen Riss nicht mehr repariert und wir können Gottes Ebenbildlichkeit nicht mehr widerspiegeln, dieses Gute, wie er es am Anfang gedacht hat, wird trüb und andere können nicht mehr sehen, was Gott sich eigentlich gedacht hat. Diese Liebe, diese Beziehung mit ihm, dass wir ihn hören, dass wir im Gespräch mit ihm sind, dass unser Leben Wirkung hat, kann nicht mehr funktionieren, weil die Menschen am Anfang sich abgewendet haben von Gott, und das ist unsere Geschichte. Sie haben sich abgewandt, sie spiegeln nicht mehr Gottes Wesen wider, weil sie ihr Leben selbst gestalten wollten. Sie haben nicht mehr Gott gestalten lassen, was Gott gestalten wollte. Sie wollten ihr Leben selbst in die Hand nehmen und selbst gestalten. Und bei Paulus sah das ungefähr so aus: Er dachte, er macht alles richtig, aber es führte dazu, dass er die Gemeinde Jesu verfolgte. Also er hat gedacht, er macht alles richtig, aber er war nicht bereit, Gott so zu erkennen, wie Gott wirklich ist, und ihm zuzuhören. Er hat ihn nicht angesehen. Er hat sich abgewandt. Er hat nicht zugehört, und er wollte einfach nicht glauben, wie Gott sich in Jesus darstellt. So sah es bei Paulus aus. Er hat sein Leben selbst gestalten wollen und er hat sich mächtig angestrengt. Aber bei uns ist es ganz ähnlich. Im Kern passiert genau das Gleiche. Wir verschließen unsere Ohren vor Gott. Er interessiert uns gar nicht. Wir wenden uns ihm nicht zu, wir hören nicht zu, und wir können auch gar nicht erkennen, wie er ist, weil wir so zerrissen sind. Das ist unsere Ausgangssituation. Und dann gibt es dieses Loch in uns, diesen Riss, und wir versuchen, dieses Loch irgendwie anders zu stillen. Diese Anerkennung, diese Bedeutungshaftigkeit versuchen wir irgendwie anders zu kitten. Jetzt habe ich noch was mitgebracht. Jeder von uns hat irgendwie Klebestreifen in seinem Leben. Ja? Bei mir ist es Klebestreifen, Tesa ist praktisch. Ja? Wir versuchen, die Aufmerksamkeit und die Liebe, die wir eigentlich brauchen, unsere Bedeutung, vielleicht in Menschen zu finden. Ja? Da erwarte ich von meinem Ehepartner, dass er mir gibt, was ich brauche. Oder von meinen Freunden, dass sie mir Anerkennung geben. Und dann fange ich an, Beziehungen einzugehen und mein Herz an Menschen zu hängen und von denen zu erwarten, was die mir gar nicht geben können. Ich versuche mit meinen eigenen Mitteln, aus eigener Kraft, diesen Riss irgendwie zu kleben. Ja? Und das mache ich auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und das sind nicht immer nur Menschen, die ich suche, wo ich mein Herz festmache. Kann auch sein, dass es Sport ist und ich mich völlig im Fußball verliere und einfach immer nur Fußball gucke und es macht mir Spaß und ich gehe auf Partys oder so. Und dann klebe ich wieder diesen Riss und versuche das irgendwie zu stopfen. Hier so ein bisschen. Sieht nicht schön aus, hält aber ein bisschen. Ja? Und stopfe diesen Riss. Aber dann merke ich irgendwann, dass Menschen, an die ich mich gehängt habe, mich auch enttäuschen. Ja? Weil die haben ja auch diesen Riss. Die können mir gar nicht so begegnen, wie ich es brauche. Ja? Und dann gehen Beziehungen vielleicht auseinander. Oder ich werde wieder verletzt. Und dann, ich muss wieder abrupfen. Ach, ich habe es so festgeklebt. Ja, wir kleben das ganz fest. Und dann geht so eine Beziehung kaputt und man nimmt diesen Klebestreifen wieder irgendwie ab und dann wird es nur noch schlimmer als vorher, weil geht nicht ganz, ist abgerissen. Ja? Klebt nicht mehr. Wir versuchen, es irgendwie gut zu machen und tragen nur neue Verletzungen davon. Was wir noch versuchen, jetzt kommt noch das nächste Bild, ist irgendwie, weil wir dieses Loch ja loshaben wollen, weil diese Sehnsucht in uns angelegt ist, dass wir Gott brauchen, dass wir dieses Gegenüber brauchen. Wir wissen eigentlich, dass wir ihn widerspiegeln sollen. Wir haben Sehnsucht nach Bedeutung, dass unser Leben Sinn macht. Wir haben Sehnsucht nach Liebe. Ja? Und deswegen geben wir uns Mühe und versuchen vielleicht, durch gute Leistungen in der Schule irgendwie gut dazustehen. Ja? Wir strengen uns an, es ist mühevoll. Oder wir versuchen es, indem wir möglichst hübsch aussehen. Ha? Ständig irgendwie neue Klamotten oder so. Oder wir machen immer coole Witze in unserem Freundeskreis und versuchen, Anerkennung zu bekommen und nach außen hin wieder irgendwie gut auszusehen und dieses Loch zu stopfen. Aber wir merken ganz schnell, dass wir an dieses Ideal, wie es eigentlich war, so wie wir uns das wünschen, gar nicht rankommen. Es kann auch sein, dass wir uns anstrengen, es Gott recht zu machen, aber es funktioniert nicht. Es ist mühsam, es ist mega anstrengend. Wir bleiben auf der Strecke, wir werden schuldig an anderen Menschen, schuldig an uns selbst. Immer wenn wir versuchen, es irgendwie selbst zu machen, hat es die Konsequenz, dass irgendwas zurückbleibt, was uns schadet. Also dieser Ausgangszustand, den kriegen wir nicht mehr hin. Es sieht irgendwie so aus. Ja, und jetzt mein letztes Bild. Ich habe eine Folie mitgebracht. Wir wissen, dass es so aussieht. Ja? Wir wollen, dass die anderen nicht sehen, dass es so aussieht. Aber eigentlich wissen wir, dass unser Leben so aussieht. Und dann versuchen wir möglichst nach außen hin eine Maske aufzubauen. so eine Maske, dass es wenigstens nach außen schön glatt ist, ja? Dass die anderen von außen sehen, ach, ist ja gut, der ist toll, was der alles kann. Oh, und der ist immer so nett und so. Aber in Wirklichkeit innen drin, und das wissen wir, sieht es ganz anders aus. Da ist Scham, da ist Angst, da ist Enttäuschung über uns selbst. Da sind Schmerzen und Verletzungen, die kriege ich einfach nicht unter die Füße. Ja? Wer weiß, was morgen kommt? Was mache ich denn nach der Schule? Ja? So sieht es wirklich aus. Nach außen hin schön glatt, aber eigentlich innen zerknittert und zerrissen und verletzt. Und dann behalten wir unser Leben zurück. Wir verstecken es und bleiben vielleicht ganz unter der Oberfläche, dass die anderen gar nicht sehen, wer wir sind. Ja? Die sehen dann vielleicht mit großer Anstrengung, wenn wir uns Mühe geben, unser schönes Äußeres, ja, das, was wir aufbauen, die Fassade, aber das, was innen ist, das verstecken wir. Das ist das Problem, was wir selber nicht mehr lösen können. Ja? Das ist das Problem, dass wir das, was Gott uns am Anfang gibt, nicht wiederherstellen können. Ich kann mal kurz den Klebestreifen wegräumen. Jetzt komme ich kurz zu Paulus zurück, dann können wir ein bisschen nachdenken, wo wir eigentlich stehen. Bei Paulus war das nicht anders. Ich habe euch vorhin erzählt, dass sein Leben eine unglaubliche Wirkung hat, dass andere Menschen Jesus in ihm begegnet sind, dass durch sein Leben Menschen heil geworden sind und wieder Hoffnung bekommen haben, sich an Gott festgemacht haben. Aber eigentlich ist die Ausgangssituation von Paulus genau die gleiche gewesen. Ich möchte euch einen Text vorlesen, was Paulus selber schreibt in einem seiner Briefe. Er schreibt, wie es ihm ging und wo er sich angestrengt hat ohne Ende. Er hat sogar versucht, es Gott recht zu machen, aber es sah trotzdem so aus. Und er hat es nicht lösen können, dieses Problem. An die Philippa, an die Gemeinde in Philippi schreibt er, wenn andere meinen, sie können sich auf ihre Vorrechte und auf eigene Leistungen verlassen, ich könnte es noch viel mehr. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigt sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja? Paulus zählt auf diese Fassade, alles wie er sich anstrengt, um ein wirklich guter Mensch zu sein. Ja? Er strengt sich mega an. Alle denken, er ist ein guter Mensch, aber er kriegt dieses Problem nicht gelöst. Ja? Und das beschreibt er. Und das Problem war, dass er es Gott recht machen wollte, aber er hat Gottes Gemeinde, Gottes Familie verfolgt. Der hat genau das Gegenteil gemacht und hat es gar nicht gemerkt. Er hat gedacht, er macht es gut. Er hat gedacht, er ist ein guter Mensch, aber er macht im Kern genau das Gegenteil. Er verachtet Gott. Er erkennt Gott gar nicht. Er verfolgt ihn. Er will ihn nicht hören, er will ihn nicht haben. Gott verachten ist genau das Gleiche wie Gott einfach nicht beachten. Nicht beachten, wie er wirklich ist, wie er wirklich auf mich zukommt und wie er sich wirklich zeigt. Paulus verachtet Gott. Und dieses Verachten zeigt sich darin, Paulus wusste, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Ja? Er wusste, was Jesus gesagt hat. Er war Pharisäer, der hat mitgekriegt, was da passiert. Ja? Aber Paulus will nicht anerkennen, dass Gott derjenige ist, der da ganz schwach am Kreuz stirbt. Er erkennt nicht, dass es der Ausdruck von Gottes Liebe ist, der seine Kinder sucht und der dieses Problem lösen möchte. Ein schwacher Gott, der da am Kreuz stirbt? Nee, ich will so einen Gott nicht. Ich will irgendwie groß rauskommen. Er beachtet ihn nicht, das ist Verachtung. Er erkennt nicht, wie Gott sich zeigt. Und jetzt zu dem, was Jesus aus seinem Leben macht. Gott bildet sich, die Elli hat mir aus Papier, das ist genauso ein Papier wie eben, sie hat sogar noch was abgeschnitten, ein Herz gefaltet. Könnt ihr das sehen? Da am Kreuz, als Jesus stirbt, bildet Gott sich selber ab und zeigt, wer er wirklich ist. Er sagt da, wenn ihr auf Jesus seht, dann seht ihr, wie ich wirklich bin. Da habe ich mich abgebildet, da habe ich Leben gestaltet. Und das ist der Ausdruck meiner größten Liebe, weil ich mein Leben für dich gebe. Ich möchte dieses Problem für dich lösen. Und es gibt keinen anderen Ort, als dass wir dieses Problem, was wir haben, unser Leben, das, was da versteckt ist, dass wir das zu Jesus bringen und von ihm lösen lassen. Da gibt es einen wunderschönen Bibelvers, den schreibt auch Paulus auf, als er es erkennt. Den lese ich euch vor, da steht in Kolosser 2, und das ist das Urteil Gottes über uns: Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures sündigen Wesens. Tot heißt, nicht in der Lage, mit Gott zu kommunizieren, nicht in der Gegenwart Gottes. Es bedeutet, Gottes Wesen nicht wiederzuspiegeln. Das bedeutet Tod. Ihr wart tot und Jesus weiß es. Du bist nicht in der Lage, Gottes Wesen wiederzuspiegeln. Das ist dein Problem. Und das steht hier in Kolosser 2. Und dann steht dort: Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, hat er für mich für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Jesus ist am Kreuz gestorben, um das Problem für mich zu lösen. Er hat es genommen, da wo dein Name draufsteht, dein Leben. Und hat es ans Kreuz genagelt, das wollte ich jetzt nicht vormachen. Er hat es ans Kreuz genagelt und weggetan und gesagt: So drückt sich meine Liebe aus, so bin ich. Ich will dir vergeben, ich bin Gott und ich weiß, wie es dir geht. Und ich sehe dich und es macht mir was aus. Es zerreißt mein Herz, dass du nicht mehr in meiner Gegenwart bist. Ich möchte in dein Leben kommen, ich möchte dich heilen. Gib es mir einfach, gib mir dieses Problem, ich löse es für dich. Das hat Jesus am Kreuz gemacht, so hat Gott sich abgebildet. Und wenn wir da hinschauen, sehen wir, wie er wirklich ist. Es gibt einen Moment im Leben von Paulus, wo er das erkannt hat. Das war vor Damaskus. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Geschichte, die Teenies kennen die Geschichte. Paulus war gerade dabei, Christen in Damaskus gefangen zu nehmen und davon zu überzeugen, dass es völliger Quatsch ist, was sie von Jesus erzählen. Und in dem Moment, als er nach Damaskus kommt, kurz vorher, tritt ihm Jesus entgegen. Das, was ich am Anfang gesagt habe. Gott sagt: Hier bin ich doch. Ich bin am Leben. Ich bin es. Und es ist mir wichtig, was du tust und wer du bist. Ich sehe, was du tust, aber hier bin ich. Ich biete dir Gemeinschaft mit mir an. Nimm meine Vergebung an. Nimm das an, dass ich für dich am Kreuz gestorben bin. Ich bin es wirklich. Er stellt sich ihm entgegen und Paulus darf die Wahrheit darüber erkennen, wer Gott wirklich ist. Er darf erkennen, dass er ein Gott ist, der liebt und der dieses Problem für uns lösen möchte. Jesus ist ein wahrhaftiger, gerechter, lebendiger König, der jetzt an der rechten Seite Gottes sitzt. Und das ist unsere Wirklichkeit, in der wir leben. Das erkennt Paulus. Er ist ein König, der bereit ist, dir zu vergeben. Er steht mit offenen Armen da und sagt: Ja, was du da gemacht hast, okay. Ich stelle mich da drunter, dann leg es auf mich, dann trage ich es für dich, dann ist es meine Schuld an deiner Stelle und du bist frei. Und dann gebe ich dir diese Herrlichkeit zurück, die Gott eigentlich für dein Leben gedacht hat. Jesus ist ein König, der gekommen ist, um dein Problem zu lösen. Und das heißt nicht nur deine Schuld. Er möchte alles in deinem Leben ausfüllen. Deine Sehnsucht möchte er stillen. Er möchte dein Leben gestalten und dir zeigen, wozu er dich gemacht hat und wo er dich gedacht hat. Er weiß schon, was morgen kommt, weil er auf dich wartet und dort steht und Beziehung mit dir haben möchte. Er ist jetzt da. Und erst in dem Moment, als Paulus das erkennt, als er diese Wahrheit über Gott erkennt, wird sein Leben wirkungsvoll. Vorher sah es genauso aus wie unser Leben. Und dann wird es wirkungsvoll. Er wird bereit, dieses weiße Blatt Papier, dieses nicht mehr weiße Blatt Papier einfach in die Hände von Jesus zu legen und zu sagen: Okay, ich nehme das einfach an. Jetzt darfst du mein Leben gestalten. Ich gebe es dir komplett rückhaltlos. Du darfst mein Leben gestalten. Und er legt alles offen hin, sagt: Hier, das ist alles, was ich bin. Er versteckt es nicht mehr. Er legt seine Scham auf und sagt: Okay, Herr, ich gebe es dir. Du darfst mein Leben haben und du darfst mein Leben gestalten. Und zwar so, wie du möchtest, nicht wie ich will, was ich mir so vorstelle, was ich mir so träume. Das führt immer zu nichts, das führt immer zu diesem zerknitterten Ding, was ich irgendwo verstecken muss. Du darfst es gestalten, so wie du möchtest. Und es führt dazu, dass dein Leben erfüllt wird, dass dein Leben Wirkung bekommt und Bedeutung, dass diese Sehnsucht gestillt wird, dass jemand dir sagt: Du bist schön, ich habe dich gewollt, ich kann dich gebrauchen, ich freue mich über dich. Ja, und andere dürfen dann sehen, dass Jesus lebt in deinem Leben. Das passiert automatisch. Ich möchte euch nochmal einen Text vorlesen, den ich ganz schön finde. Das ist wieder was, was Paulus schreibt im Philipperbrief. Da beschreibt er, was passiert in dem Moment, als er sein Leben übergibt. Er schreibt: Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Paulus erkennt, wer Jesus wirklich ist. Er wird bereit, sein Leben loszulassen. Und seinetwegen kann er sein Leben loslassen und Gott übergeben. Seinetwegen. Ja. Er sagt: Jesus, du darfst jetzt mein Leben gestalten. Ich gebe dir alles hin, mich selbst, meine Vergangenheit, jetzt so, wie es jetzt ist, auch das, was jetzt passiert, und ich gebe dir meine Zukunft. Und dann schreibt er: Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und jetzt bin ich wieder am Anfang von meiner Predigt. In dem Moment, wo er sagt, ja, hier ist mein Leben, tritt Jesus auf Paulus zu und kommt in dieses Leben hinein und gibt diesem Leben Gestaltung und Bedeutung. Paulus sagt, ja, du darfst es gestalten. Und dann ist es Jesus als Person, als lebendiger König, der in dieses Leben hineinkommt und sagt, jetzt bin ich es. Ich selber bilde mich jetzt in deinem Leben ab. Ich selber komme in dein Leben hinein und gestalte dein Leben, weil ich dich nicht mehr alleine lassen möchte, weil ich zu dir stehe, weil du zu mir gehörst. Jetzt mache ich alles neu. Du bist neue Schöpfung. Er selbst, Jesus selbst als Person, als lebendiger Gott, ist es, der das Leben von Paulus wirkungsvoll macht. Nur Jesus. Dein Leben wird erst dann bedeutungsvoll, wenn du Jesus reinlässt und wenn du bereit wirst, alles loszugeben. Nicht nur deine Schuld, sondern alles. Ja, lass ihn rein. Er möchte dein Leben erfüllen mit sich selbst. Er selbst ist es, den Paulus erkennt. Und dann ist Paulus nicht erst in Rom am Ziel seiner Arbeit. Paulus ist in dem Moment am Ziel seines Lebens, als er Jesus erkennt und sagt, hierher, komm rein. Und dann ist alles neu, dann ist alles gut. Dann ist das, was Gott sich gedacht hat, wieder ganz und vollständig. Dann ist Liebe zwischen den beiden, Beziehung wiederhergestellt. Dann ist Jesus da. Und wenn du Jesus reinlässt, wird er nicht mehr gehen, er bleibt. Dann steht er da und liebt dich. Und egal, was geschieht, er wird sich dazustellen und dir helfen. Du kannst beten, du kannst mit ihm reden. Er wird sich dir zuwenden, er wird dein Leben gestalten. Ich möchte euch zum Schluss noch einen Bibelvers zusprechen. Und diesen Bibelvers, den ich jetzt aussprechen möchte, den meine ich als Segen auch für euch. Ihr habt gesehen, wie unterschiedlich es sein kann, wenn Gott auf Menschen zutritt und wie unterschiedlich Menschen Gott erkennen in seiner Art und Weise. Ja, aber jedes Mal, wenn ein Mensch glaubt und Jesus so aufnimmt, wird dieses Leben, dieser kleine Mensch zum Zeugnis dafür, dass Jesus lebt. Und jedes Mal, wenn du Jesus reinlässt in dein Leben, dann wird sich Jesus selbst in deinem Leben abbilden und du wirst die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln dürfen. Ja? Das ist, was Jesus sich zutiefst für dich wünscht. Und das sage ich euch auch. Jesus möchte sein Wesen in eurem Leben widerspiegeln. Ja? In eurem ganzen Leben. Er möchte sich widerspiegeln. Er wünscht sich, dass er euer Leben gestalten darf. Und ich spreche euch jetzt einen Bibelvers zu. Der ist auch für euch gedacht, auch wenn ich da lang rede. Okay? Okay, dieser Bibelvers, den meine ich als Segen. Der steht in 2. Korinther 3, Vers 18. Da steht, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn, ja, am Kreuz. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, indem wir auf Jesus schauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Dieses Umgestalten ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Und damit möchte ich euch segnen. Ich möchte euch mit der Gewissheit segnen, dass Jesus dich gestalten möchte, umgestalten und dass du die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln darfst. Ja, und damit bin ich am Ende meiner Predigt. Ich sage Amen. Wir möchten euch nachher am Ausgang solche Herzen schenken, solche und andere Herzen. Elina, melde dich mal. Elina hat einfach von sich aus, weil sie wusste, wir machen wieder so einen Gottesdienst, sie kannte das Thema gar nicht. Sie hat von sich aus Herzen gestaltet, um sie euch zu schenken. Das war ihre Idee und ich glaube, es sind 150. Ungefähr 150 Herzen. Ihr dürft euch eines nehmen, dort hinten am Ausgang. Und es soll euch daran erinnern, wie Jesus wirklich ist. Er liebt dich. Gib ihm dein Leben, er möchte es gestalten. Ihr dürft es gerne einfach annehmen. Und jetzt sage ich Amen. Und